Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, ja, du bist wirklich das Licht dieser Welt, das Licht dieses Kosmos. Wo du nicht bist, da ist kein Licht. Und da du in uns Wohnung genommen hast, wo du doch da bist, wo man sich dir das Herz öffnet, ist Licht in uns. Und Licht geht aus von uns, das wir oft mit unseren eigenen Augen nicht sehen, weil es andere Frequenzen hat als unser biologisches oder physikalisches Licht. Aber es geht aus und ist sichtbar für die uns umgebende unsichtbare Welt. Und sie weiß, von wem Licht ausgeht. Denn dein Heiliger Geist und deine Innenwohnung ist dieses Licht. Und das schenke, dass wir angereichert sind mit diesem Licht aus deinem Wort, das auch jetzt durch den Bruder uns mitgeteilt wird. Gib ihm Vollmacht zum Dienst und dass er noch mehr von diesem Licht in uns hineinträgt, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe fließen und Licht ausgeht für alle, die es sehen können aus der uns umgebenden unsichtbaren Welt. Und so sind wir voller Erwartung und danken dir für diesen Abend und bitten dich, sei du in jedem von uns und öffne Herz und Ohren für das, was du uns heute Abend mitteilen willst. Bevollmächtige unseren Bruder, lieber Vater. Amen.
Auch an diesem Abend möchte ich Sie zuvor recht herzlich grüßen. Wir dürfen uns immer wieder freuen und dankbar sein, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit unserem erhöhten Herrn und auch untereinander. Jesus Christus, das Licht der Welt, nicht ein Licht, irgendein Licht, schon gar kein Irrlicht. Ich habe einmal, in meinem Seminar hatte ich auch Religionslehrer auszubilden, hatte dafür einen Fachleiter, der leider nicht alles glauben konnte, was in der Bibel steht. Er hat mir mal gesagt, Herr Heinemann, ich bin Theologie geschädigt. Der Vater war Pfarrer, die Mutter ging in die Gemeinschaftsstunden. Ich bekam leider keinen gläubigen Ausbilder, das ist oft so ein Problem. Und ab und zu bin ich ja in die einzelnen Seminare hineingegangen und in diesem Religionsseminar habe ich dann meinen Referendaren gesagt, im Blick auf einige Ich-Bin-Aussagen Jesu. Sehen Sie mal, so habe ich argumentiert, wenn da einer kommt, der sagt, ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das steht in dem wunderbaren Johannes Kapitel 11, wo es um die Auferweckung des Lazarus geht. Also wenn einer das sagt, dann muss er entweder sich so verschätzen, überheblich sein, verführt sein oder das muss stimmen. Und ich habe ihnen gesagt, ich glaube, das ist die Wahrheit. Und dann hat das auch Konsequenzen. Hier gibt es gar keine Alternativen. Und darum noch einmal, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, Christus ist das Licht der Welt, ist das für mich eine göttlich legitimierte Aussage? Da gibt es nichts zu deuteln. Allerdings fragen dann Menschen, ja, wo wird denn das deutlich? Im physikalischen Bereich, das haben wir eben gehört, nicht? Da kann man das Licht wahrnehmen. Wir haben ein entsprechendes Sinnesorgan dafür. Aber hier geht es ja um mehr noch. Es ist nicht nur das Licht gemeint, was sich in der Schöpfung kundtat, das uns durch die Sonne vermittelt wird, sondern hier geht es um das Licht Gottes, da geht es um Wesen. Licht ist der Gegensatz von Finsternis. Gäbe es keine Finsternis, bräuchten wir auch kein Licht. Es ist eigenartig, dass übrigens Gott in seiner gesamten Heilsgeschichte so verfährt, dass er sowohl die Opposition, das Negative, das Böse, die Sünde, die Finsternis gebraucht, um sich zu verherrlichen. Wir müssen nun fragen, wer ist denn dieser Herr Jesus Christus, der von sich das sagt und über den es viele Schriftstellen gibt? Ich habe mir aus meinem elektronischen Bibellexikon mal alle Stellen vom Licht ausdrucken lassen. Also ich habe sie nicht gezählt, aber es sind zig Stellen. Wunderbare Aussagen. Ich möchte aber jetzt von Kolosser Kapitel 1 her einmal aufzeigen, wer denn der ist, der das Licht selbst geschaffen hat und das Licht ist. Da heißt es von Vers 12 an: Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Da haben wir wieder die Lichtesperspektive. Voraussetzung: der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wo diese göttliche Agape wirkt, da ist auch Licht. Licht ist immer Voraussetzung für Leben. Schon im biologischen Bereich ist das so. Ohne Licht kein Leben. Wenn einmal das Sonnenlicht verschwinden würde, innerhalb kurzer Zeit wäre alles Leben auf unserem Planeten erloschen. Da stimmen Sie mir zu. Wir brauchen also Licht und dem Geistlichen ist das so wichtig. Und dann heißt es weiter: in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung. Da heißt es eigentlich Aphesis, es ist die Befreiung, die Loslösung von den Sünden. Welcher ist das Bild des unsichtbaren Gottes? Und das ist dieser Christus, der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist also gezeugt und nicht, wie es übrigens der Koran von Jesus meint, genauso wie wir natürlich biologisch geboren, ohne diesen göttlichen Hintergrund. Denn durch ihn sind alle Dinge, so übersetzen es leider viele Übersetzungen, da steht im Urtext der Begriff Tapanta. Wenn der Artikel ta davor steht, ist das Ganze allgemeint. Ja? Also hier können wir sagen, nicht, es ist das Ganze all durch ihn geschaffen worden. In den Himmeln, auf der Erde, die Sichtbaren und Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles, der Panther, das ganze All ist also durch ihn geschaffen. Das ist also die unsichtbare und die sichtbare Welt. Er ist vor allen und alles besteht aus ihm. Wiederum, er ist der, der das All erhält und ist auch das Ziel. Er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Und es war das Wohlgefallen Gottes, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn, jetzt steht wieder da Tapanta, ist das ganze All versöhnt. Das ist eine Tatsache. Steht dort. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge sogar in den Himmeln. So gewaltig ist das. Hier wird also differenziert etwas über den ausgesagt, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung. Er ist das Abbild Gottes, er ist der Sohn Gottes, der herrliche Erlöser, der auch seinerzeit bei der Schöpfung aktiv mitgestaltet hat. Also wenn wir nach Genesis 1, 1. Mose 1 hineinschauen, Vers 3, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Dann ist der, der dieses Wort sagt, wer? Nach dem Zeugnis von Kolosser 1, Jesus Christus. Er ist das Wort, das von Anfang an beim Vater war. Der Vater ist der eigentliche Ursache und Jesus ist der Ausführende, der bereits da schon das Licht geschaffen hat. Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und dann kommt also die Bezeichnung, das ist der erste Tag. Also da war ja schon Licht und Finsternis geschieden. Finsternis, auch dieses Tohuwabohu herrschte. Sie kennen diesen Begriff, der ist ja aus dem Hebräischen her bekannt. Und viele meinen, und das ist auch meine Erkenntnis, dass nach der ersten Generalaussage, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann dieses Tohuwabohu einsetzte und damit nach dem Sündenfall Satans Gott diese neue Schöpfung wieder ins Leben gerufen hat. Seit dieser Zeit haben wir also diese beiden Erscheinungsformen hier in der Schöpfung. Und wenn Jesus Christus der war, der das fertig brachte, dann wird es auch fertig bringen, Licht in viele Dunkelheiten des ganzen kosmischen Geschehens, der Menschheit und auch in uns hineinzubringen. Darum brauchen wir das Licht. Wir brauchen auch jetzt hier in dieser Stunde das Licht. Was heißt das? Göttliche Offenbarung, damit wir das verstehen, was Gott eigentlich sagen will. Übrigens, ohne dieses Licht, kann ich auch sagen, ist Erkenntnis göttliche Weisheit. Liegt nach Kolosser 2, Vers 3 in Jesus Christus verborgen. Ohne dieses Licht verstehen wir das nicht. Geheimnisse, die bei Gott noch verborgen sind, müssen geoffenbart werden. Und übrigens, im Blick so auf diese letzten Dinge gibt es oft noch viele Fragen. Ich habe auch hier mit einigen gesprochen. Was Sie wissen müssen, dieses Geheimnis seines Willens nach Epheser 1, ja, das wird nicht einfach so ausgestreut. Das Geheimnis des Willens Gottes, auch die letzte Zielsetzung, muss geoffenbart werden. Und wer da offen und ehrlich vor dem Herrn stehen bleibt, dem wird Gott das innerlich schenken. Wir brauchen also dieses Licht immer wieder. Und darum jetzt noch einige Stellen dazu. Es heißt in Hiob 11, Vers 22, er enthüllt Tiefes aus der Finsternis und Todesschatten, zieht er dann an das Licht hervor. Das kann Gott. Er ist allein in der Lage, aus Finsternis Licht zu machen. Er ist aber auch in der Lage, das Licht zu entziehen. Und was entsteht dann? Finsternis. Nicht? Man muss nur das Licht ausschalten. Wenn wir das jetzt hier machen würden, ich will es ja nicht experimentell machen, das können Sie in Gedanken nachvollziehen, das ist eine einfache Sache. Dann wird es dunkel. Wo Gott, ich sage es nochmal, sein Licht entzieht, ist Finsternis. Aber Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten, aus diesem Dilemma auch herauszukommen. Es gibt einige Bibelstellen im Alten Testament und Neuen Testament, die sind so fundamental, dass ich sie Ihnen hier vorsetzen muss. Denn dieses Wort ist ja zugleich auch Licht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege, auch des Fußes Leuchte. Psalm 27, Vers 1, das ist ein Psalm Davids. Jehova ist mein Licht und mein Heil. Hier hängen Licht und Heil zusammen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Jehova ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Psalm 36, Vers 9. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte werden wir das Licht sehen. Und noch eine letzte Psalmstelle. 43, Vers 3. Sicher ganz bekannt. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Vielleicht können wir das zum Abschluss nachher mal als Kanon singen, wenn ich mich verabschiede. Ja? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ne? Ich nehme an, das ist doch bekannt, oder? Ja, gut. Aus dem Neuen Testament. Ich bin das Licht und als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Etwas Wunderbares. Sie bleiben nicht in der Finsternis, denn Satan, ja, verblendet, und das ist noch gefährlicher, ja, verblendet die Sinne der Ungläubigen, dass sie nicht das wahre Licht erkennen. Darum brauchen wir diesen Glauben und dann werden wir erfahren, dass auch in unser Leben hinein das göttliche Licht einbricht, dann wird das Chaos offenbar und dann kann Heilung und neues Leben entstehen. In ihm war, sagt Johannes 1, Vers 7, das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Aber auch leider eine negative Aussage im nächsten Vers. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das muss er dem Volk Israel sagen. Wie viele Probleme gab es doch gerade mit den frömmsten Leuten? Der Jesus hat mit den Zöllnern und Sündern nicht so viele Schwierigkeiten und Probleme gehabt wie mit den damaligen Theologen. Das ist auch typisch oft für unsere Zeit. Ich darf Ihnen sagen, ich habe während meiner Dienstzeit nun ja auch mit Theologen immer wieder zu tun gehabt. Wir hatten einen Studienleiter von der Kirche abgestellt. Der musste sich mit mir in Fragen der Referendarausbildung, Religionsunterricht immer wieder auch unterhalten. Als er sich vorstellte, da hat er als Ausgangsbasis, jetzt könnten Sie mal raten, kein Bibelwort, sondern ein Märchen von Selma Lagerlöf genommen. Tja, das hätte mein Deutschfachmann besser machen können. Und gerade dann haben wir eine Arbeitsgemeinschaft gebildet zwischen Theologen und Pädagogen. Und wir hatten bei uns in dem kleineren Ort in meiner Kreisstadt etwa 20.000 Einwohner, viele gläubige Lehrer, etliche kamen zu mir in Hauskreis. Wir haben den Pfarrern bezeugen dürfen, dass in Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich habe mich selber auch als junger Lehrer noch mit zur Verfügung gestellt, habe Unterricht gehalten vor den Anwesenden und hinterher wurde dann darüber diskutiert, reflektiert, was macht der da. Ich kann mich aber an eine nette Sache noch erinnern, das möchte ich mal hier eingeben. Da standen meine Schüler damals vor diesem Pfarrsaal und dann marschierten die Herren alle da rein. Auf einmal ruft einer ganz laut, das sind lauter Pharisäer und Schriftgelehrte. Dann hat der Leiter dieser Arbeitsgemeinschaft das aufgegriffen. Alle haben geschmunzelt. Ich weiß nicht, ob einer wirklich gefragt hat, könnte ich das auch sein? Das müssen wir uns auch manchmal fragen. Sind wir pharisäerhaft, dass wir im eigenen von oben herab andere abqualifizieren? Jesus hat es mit den Sündern einfacher. Die erkennen sich als Sünder. Nicht? Bei den Pharisäern ist das ja ein Problem. Und darum brauchen wir das Licht. Die Finsternis, ja, hat es leider nicht ergriffen und begriffen. 2. Korinther 4, Vers 6, eine paulinische Aussage, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Was ist das für eine Häufung von Substantiven übrigens? Nicht, da würde der deutsche Lehrer sagen, das ist nicht gerade gut ausgedrückt, aber das brauchen wir, diese Fülle. Hier geht es in Verbindung mit dem Licht auch um die Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit Gottes hat sich uns geoffenbart im Innersten, nicht durch Visionen. Das kann man überhaupt nicht darstellen, weil Gott in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommen kann. Paulus hat den weitesten Blick mal gehabt und dann muss er sagen, was ich da geschaut habe, unaussprechlich. Also über Licht kann man nicht diskutieren. Die Wissenschaftler sind ja immer noch dabei. Ist es so eine, ich sage das mal mit den Fremdworten, Korpuskeltheorie oder Wellentheorie, die kriegen das noch nicht so ganz zusammen. Nun ja, das Licht ist einfach da. Wissenschaftler müssen sich damit befassen. Aber ob sie letztlich ergründen, was das ist, ich weiß es nicht. Gott hat also in unserem Leben Licht geschenkt und Licht gewirkt. In Epheser 5, Vers 8 sagt Paulus, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt nun als Kinder des Lichts. Und das ist jetzt unsere Konsequenz auch. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns hier und da in die Finsternis hineinzubegeben. Ihr seid, 1. Petrus 2, Vers 9, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sind einige dieser herrlichen Stellen, die uns mit dem Lichte Gottes vertraut machen sollen. Und nun, wie geschieht das ganz praktisch? das ja nicht die Regel ist, wie Jesus Christus, der erhöhte Herr, dem Apostel Paulus begegnet ist, als er noch der Saulus war, vor Damaskus, ja? Denn der ist von einem Licht so geblendet worden, dass er blind war 3 Tage. Sieh mal, Gott könnte jeden so berufen. Ich möchte mal sehen, wer dann Nein sagt. Warum Gott das nicht so macht? Er hat andere Wege gewählt. Wir sollen durch Glauben zurechtkommen und die anderen werden nachher durch Gerichte zurechtkommen. Darum sendet er jetzt seinen Heiligen Geist, der uns das Wort Gottes erleuchtet und erhält. Das gehört beides zusammen. Wort und Geist, Geist und Wort. Das dürfen wir nicht auseinander dividieren. Ohne Heiligen Geist verstehen wir das Wort nicht. Darum ist dieser Paraklet, der Sachwalter, der Stellvertreter gekommen, der Jesus sagt, Johannes 16 von Vers 7 an, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, also dieser Paraklet, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, dann jetzt ein Dreifaches im Blick auf die Menschen, die in der Welt in der Finsternis leben. Ja, wird er erstens diese Menschen die Welt überführen von der Sünde, dann die Gerechtigkeit bezeugen, ja, und schließlich vom Gericht zeugen. 3 Dinge sind nötig. Also das erste ist immer, dass es um die Sünde geht. Eine Evangelisation ohne klare Hinweise, ohne Bezeugen der Sünde, ja, bringt letztlich keine neue Geburt zustande. Es muss ja dahin kommen, weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott, sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1. Eine echte Bekehrung, so hat es mal ein pietistischer Vater, der Offizier war, gesagt, bedeutet Halt, kehrt, Marsch. Also nicht nur mal Stille halten, Schrecken kriegen, umkehren bis hin zum lebendigen Gott. Das ist die Aufgabe dieses Geistes. Und ich habe schon heute Morgen erwähnt, als Petrus an Pfingsten die Botschaft den da anwesenden Juden, Israeliten zu bezeugen hatte, da hat er gesagt, ihr habt den Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat das nicht beschönigt. Nicht? Dieses zweischneidige Schwert muss auch ins Herz dringen. Und ich habe manchmal den Eindruck, heute wird manches Wischiwaschi gemacht. Durch so viele Methoden, Medien, ja, die den Menschen nicht innerlich erschrecken lassen. Sehen Sie mal, wenn der Herr Jesus sagt, wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Da waren die Zuhörer innerlich erschrocken, ja erbost. Da gab es Opposition. Da hat er nicht gesagt, Moment mal, wir wollen mal diskutieren. Also so war das vielleicht nicht gemeint. Ich muss mal erst schnell eine Band holen, die eine aufmunternde Musik spielt. Ja, vielleicht noch Pantomime und wer weiß, was alles heute dran ist. Ne? Ich muss das auch sagen, weil, warum, ich komme nachher nochmal drauf, der Fürst und Gott dieser Welt so raffiniert ist, der verstellt sich nämlich als Engel des Lichts und argumentiert so fromm, dass die meisten Frommen leider verführt werden. Paulus sagt den Korinther, ja, ihr steht in der Gefahr, einen anderen Geist und einen anderen Jesus anzunehmen. Da wird Jesus verkündigt, aber es ist nicht mehr der Jesus der Bibel. Da wird der Geist bezeugt, es ist aber nicht der Heilige Geist, der Christus verklärt. Dann erst, wenn, jetzt komme ich wieder zu diesem Text, klar die Sünde aufgedeckt wird, dann kann von der Gerechtigkeit gesprochen werden. Vorher nicht. Und vom Gericht, das Satan gerichtet ist. Vieles muss er dann bezeugen, habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Also die Zeit, als Jesus im Fleisch war, wovon die Evangelien berichten, war noch nicht die Volloffenbarung. Gott offenbart sich in seinem Licht progressiv, immer in verschiedenen Heilsabschnitten. Nicht alles auf einmal, die Menschen könnten das gar nicht ertragen. Erst musste der Haushalt des Gesetzes sein. Auch der Haushalt, als Jesus dann auf Erden weilte und die Botschaft verkündigte, die Übergangszeit in der Apostelgeschichte und jetzt von dem erhöhten Christus haben wir die Botschaft. Der Heilige Geist deckt das auf und was tut er? Der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Glauben wir das? Und nur auf dieser Basis, übrigens, gibt es eine Einheit der Christen. Wenn wir diese Wahrheit annehmen, und der Johannes sagt auch, wir haben nur Gemeinschaft untereinander, wann denn? Wenn wir wandeln, wie er im Licht ist. Ich wundere mich nicht, dass heute so viel Chaos da ist, auch unter vielen, die irgendwie an Jesus glauben. Wenn wir nicht im Lichte wandeln und offen werden, können wir nicht wirkliche Gemeinschaft haben. Wir müssen in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn leben. Dann haben wir erst Gemeinschaft untereinander. Der Zusammenschluss von Konfessionen, Denominationen, das ist ja heute so gang und gäbe, ja, bringt die Massen zusammen. Und die Wahrheit ist nie bei den Massen. Das war bei Israel noch nicht der Fall. 600.000 Männer ziehen aus. Und wie viele haben das Ziel erreicht? Erschütternd. 2. Ich will nicht sagen, dass das die Relation heute ist. Ne? Aber es ist eine kleine Herde. Wir sollten uns nicht mit Massen und mit Zahlen irgendwie in einem falschen Sinne einlassen. Der Herr wird zu seiner Zeit sich auch um die Massen kümmern. Wir sollen auch Mitleid damit haben. Aber hier steht, dass die ganze Wahrheit, brauchen wir dieses Licht. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er von Christus nehmen und das Kommende verkündigen. Und hier wird auch deutlich, dass der Heilige Geist ja keine in sich selbstständige Person ist. Er ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Mit Personalcharakter, jawohl. Aber er hat eine dienende Funktion. Er wird mich verherrlichen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Nicht Menschen verherrlichen, nicht Bewegungen, sondern den Vater. Das möchte ich. Und da müssen Sie prüfen. Sind die Boten, die das Wort bezeugen, solche, die Jesus Christus verherrlichen wollen? Ich möchte es tun, nicht mich selber. Keine Konfession oder Denomination kann das leisten. Da brauchen wir noch ein Licht. Und ehe ich noch einen anderen Schwerpunkt setze, auch heilsgeschichtlich, möchte ich nochmal auf Folgendes hinweisen. Wir brauchen auch Licht zunehmend, weil wir Lernende sind. Ich habe das ja immer wieder auch in der Pädagogik erfahren. Ein Kind, das in die Schule kommt, sich mit Mathematik etwa beschäftigt, in Zahlbegriff eingeführt wird. Das muss geschehen, anschaulich. Da ist das wichtig. Aber wenn ein Universitätsstudent in der Hochschule, wenn es da um hohe Mathematik ging, auch noch Klötzchen zum Spielen brauchte, dann würde man sagen, da stimmt doch was nicht, oder? Wir brauchen Licht. Das sagt Hebräer 5. Ja. Ihr solltet eigentlich der Zeit nach Lehrer sein, bedürft aber, dass man euch wieder die Anfangsspeise, Milchspeise gibt. Denn jeder, der Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, ist ein Unmündiger. Das heißt, er hat noch kein klares Licht über viele Dinge. Feste Speise ist für Erwachsene. Darum das Wort vom Anfang des Christus lassen. Lasst uns fortfahren zum Vollwuchs hin. Nicht wieder grundlegen von Buße, vom Glauben an Gott, Lehre von Waschungen, Taufen also, Hand auflegen und so weiter. Ich stelle manchmal fest, also in den Kreisen, auch da, wo ich noch hingehe, immer wieder Sonntag für Sonntag hören die nur Anfangsbotschaft. Dann gehen sie zufrieden nach Hause, das haben wir ja, und bleiben Kindlein. Ich habe dann manchmal gesagt, wir brauchen klares Licht, das ist nachher der Abschlussteil, das Licht des prophetischen Wortes, damit wir unterscheiden lernen. Der größte Teil wird am Ende verführt. Das sage nicht ich, sage die Bibel. Heißt es in den paulinischen Briefen, am Anfang wird es gewaltige Erweckung gehen, ganze Völker werden sich bekehren? Nein. Abfall wird kommen, Abfall vom Glauben, 1. Timotheus 4, in den ersten Versen. Scheinfrömmigkeit, ich greife die Stelle nachher nochmal auf, aber hier schon darauf hinweisend. Darum ist das wichtig, dass wir innerlich geistlich reifen und mündig werden. Wir wollen das tun, wenn Gott es erlaubt. Ich habe den Eindruck, mir hat es der Herr erlaubt, auch über die Milchspeise hinweg feste Speise zu bringen. Milch ist auch wichtig, aber nur wer ständig davon lebt, der kann nicht geistlich reifen und wachsen. So, in dem Schlussteil möchte ich nun das prophetische Wort, denn es ist ja eine prophetische Woche, nochmal aufgreifen. Sie kennen ja alle die bekannte Stelle, ich habe sie heute Morgen kurz erwähnt, 2. Petrus 2, Vers 19. Ja. Da wird dieses Licht, das prophetische Wort, ihr habt es, damit ihr diese Lampe, dieses Licht gebraucht an einem dunklen Ort. Und je dunkler es wird in unserer Zeit, umso mehr brauchen wir dieses prophetische Wort. Prophetie kann missbraucht werden. Es ist nicht Wahrsagerei, sondern eine klare biblische Aussage, eine Weissagung. Ist nicht Spekulation, Sensation. Es geht nicht um fragwürdige Methoden der Futurologie, also die Zukunft zu erfragen. Kennen Sie so fragwürdige Methoden? Horoskope? In fast allen Illustrierten finden Sie Horoskope. Wie viele Menschen verlassen sich darauf? Handlinien lesen, Karten legen, pendeln, bis hin zum Okkultismus, Tischrücken und was. Und leider gibt es eben auch falsche Prophetie am Ende dieser Zeit. Wir brauchen uns nicht wundern, der Prophet Micha, um das mal hier einzuflechten im Alten Testament, ne? Mit wie vielen falschen Propheten hatte er das zu tun? Wissen Sie die Zahl? Mit 400. Und das waren die, die alles glorios geschildert haben. Der Krieg geht gut aus, Israel hat eine herrliche Perspektive. Ja. Und der Einzige, der warnte, den haben sie sogar eingesperrt. Aber er hat Recht behalten. Der König hat den Krieg nicht gewonnen. Ich will das nur kurz andeuten. Es ist so, dass die Wahrheit leider nicht überall vorrangig vertreten wird. Dazu brauchen wir dieses Licht und wir müssen, ich sage es nochmal, selber Licht werden. Wenn wir das tun, uns selber prüfen, dann können wir auch die Geister prüfen. Ich habe jetzt am Wochenende in München das Thema gehabt, Endzeit, auch Prüfungszeit. Ich werde das während einer Konferenz jetzt mit Bruder Heinz Schumacher auch im Stuttgarter Raum unter Türkheim und in Fellbach mal aufgreifen. Es ist wichtig. Wir können nur prüfen, wenn wir uns selber geprüft haben, wenn das Licht des Geistes uns aufschließt, wo wir leben, in welcher Zeit. Und der Geist der Weissagung ist nach der Offenbarung auch der Geist Jesu Christi. Also kein Losgelöster von dem Herrn, seinem Heil. Und wichtig ist da, dass wir dann differenzieren. Ich habe es heute Morgen schon angedeutet, wir müssen immer wieder fragen, wer hat wem, wann, was, zu welchem Zweck gesagt? Ich akzeptiere die ganze Bibel, lese immer wieder parallel laufend Altes, Neues Testament, fange immer wieder von vorn an. Aber ich kann alles nur beurteilen, letztlich im Lichte der prophetischen, heilsgeschichtlichen Differenzierung. Was Israel galt, gilt nicht uns. Ich will das nochmal wiederholen, was ich heute Morgen sagte. Das ist ein großes Problem, zum Beispiel bei den messianischen Juden. Da war jetzt eine Konferenz in Waldorf-Heslach und da hatten die Initiatoren Judenchristen eingeladen, messianische Juden und aber auch Araber, die gläubig waren an Jesus Christus. Und die hatten es schwer, Israel als Volk im Sinne der Heilsgeschichte nochmal anzuerkennen. Es ist auch im christlichen Lager leider nicht viel anders. Die katholische Kirche hat schon sehr früh nach Konstantin sich an die Stelle Israels gesetzt. Selbst der Augustinus, ja, De Civitate Dei, der also von diesem Gottesstaat gesprochen hat, hat da nicht klar gesehen. Und das ist schon ein Unterschied, ob wir meinen, hier wird Reich Gottes auf Erden gebaut oder ob der Herr die Ekklesia, erwählt vor Grundlegung der Welt, herausruft aus dieser Welt. Nicht die meisten wollen heute diese Welt verändern. Das war ja genau das Anliegen von Lot in Sodom und Gomorra. Im Gegensatz zu Abraham. Der eigentliche Erwählte und Berufene war Abraham. Und der Lot hat sich an den Onkel gehängt. Und dann meinte er, er müsste dort im Gemeindeparlament mitmachen. Ich sage nicht, dass er der CDU angehört hat, aber oder irgendeiner anderen Partei. Ne? Aber es wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Er saß im Rat da unter dem Tor. Wir müssen also wissen, wo wir noch mitzumachen haben. Und das ist eine ganz wichtige Sache im Blick auf Differenzierung. Also was Israel gehört, dürfen wir uns nicht auch als Gemeinde aneignen. Was der Völkerwelt gilt, ist wieder eine andere Sache. Ja. Das ist wichtig auch im Blick auf unsere Heilsperspektive. Diese Differenzierung hilft uns, manchen Irrweg zu meiden. Und ich möchte das anhand von 1. Thessalonicher 5 noch einmal ganz konkret aufzeigen. Da sagt der Apostel Paulus in Vers 1, von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also die Hörer wussten oder die Adressaten dieses Briefes wahrscheinlich nicht, um Äonen, Ökonomien, ja, also Haushaltungen. Die wussten um die verschiedenen Tage, die ich heute Morgen auch dargestellt habe. Und hier ist von dem Tag des Herrn die Rede. Also nicht von der Entrückung. Der kommt, dieser Tag, wie ein Dieb in der Nacht. Das ist ja nichts für uns, denn wir leben ja nicht in der Nacht, sondern sollen doch Kinder des Tages sein. Und das wird jetzt auseinandergefaltet. Ja? Aber ehe das kommt, hören Sie mal auf eine Aussage hin, die wichtig ist im Blick auf die Endzeit. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben. Friede und Sicherheit ist ja immer das Anliegen der großen Politik weltweit. Wie kriegen wir den Frieden im Nahen Osten hin? Es wird einmal einer kommen, nicht der falsche Christus, der anstatt Christus, der mit Israel auch einen Friedensvertrag hält, der wird es für eine kurze Zeit durchsetzen können, dass ein Friede herrscht. Aber es ist ein Scheinfriede. Ich bin gewiss, in dieser Zeit wird die Gemeinde schon entrückt sein. Gott wird aber auf diese Zeit eine schreckliche Gerichtszeit folgen lassen. Das sind die verschiedenen Gerichte in der Offenbarung. Ich kann das nur kurz andeuten. Und zwar die Siegelgerichte, Posaunengerichte und der Höhepunkt, die Zorneschalengerichte. Und wenn die kommen, manche meinen, wir Gläubigen müssten da durch. Ich bin nicht der Meinung. Weil diese Art der Gerichte um der Sünde und der Unbußfertigkeit der Menschen geschieht. Beispiel Sodom und Gomorra. Erst musste der gerechte Lot, so wird er doch noch bezeichnet von Petrus, musste der heraus mit seiner Familie. Dann erst konnte dieses Feuergericht stattfinden. Und wenn auf der Erde ja, ein Drittel der Vegetation beschädigt wird, umkommt, ein Drittel der Gewässer verseucht wird. Das sind aber ganz andere Maßnahmen noch, als die, die wir uns heute als Menschen selber zufügen durch Umweltverschmutzung. Und es wird bei der Menschheit noch katastrophale Geschehnisse geben, ein Drittel der Menschheit. Bis hin auch nach Israel, auch Jerusalem wird noch einmal zu einem Drittel beschädigt. Da steht in Sacharja 5, 14, dass Plünderungen stattfinden, dass die Frauen geschändet werden. Das sind schlimme Zeiten. Das hängt aber mit dieser Zeit zusammen. Es sind alles Menschen, die Kinder der Nacht sind, in der Finsternis leben, nicht wach sind und unnüchtern sind. Und genau das Gegenteil wird von den Gläubigen gesagt, die jetzt schon im Tage Jesu Christi leben dürfen. Kinder des Tages. Die leben nicht in der Finsternis, wenn wir gemäß der Anweisung unserem Beruf entsprechend wandeln als Kinder des Lichts. Dass wir nicht schlafen, nicht unnüchtern sind, also nicht schwärmerisch. Wir haben das ja heute nicht im Sport oder wer weiß wo, wo die Ekstase manchmal sogar in den Stadien fast Raum nimmt. Oder bei einer bestimmten Rockmusik, wo regelrecht dämonische Inspirationen stattfinden. Das sind nur ein paar Beispiele, die ich kurz nennen kann. Wir müssen also hier diese Gegensätze klar erkennen. Die da schlafen, schlafen des Nachts. Die betrunken sind, sind des Nachts trunken. Die aber, wie wir, dem Tage angehören, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Errettung des Heils droben. Und jetzt kommt das Wunderbare, was für uns mit dieser Lichtfrage eng zusammenhängt. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, also auch für die Zornesgerichte nicht. Gott möchte das nicht, wenn wir im Licht wandeln. Wir sind schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und wenn wir uns immer wieder dadurch richten und durchlichten lassen, muss Gott nicht Gerichte bei uns anführen, wie bei den Korinthern. Die korinthische Gemeinde, ja, war keine Vorzeigegemeinde. Die haben einen Hurer gewähren lassen, darum kamen Gerichte in die Gemeinde. Die haben das Mahl missachtet, haben daraus Dinge produziert, die nicht im Sinne der geistlichen Einheit waren. Die Reichen, die haben sich da in einer Art und Weise benommen und die Armen kamen zu kurz. Und dann das Mahl, das hat Gerichte gehabt. Krankheit, Schwachheit, früher Tod. Ich sage damit nicht, dass alle Krankheit so einen Ursprung hat. Aber wir müssen auch da prüfen, was ist der Grund der Leiden. Wenn ihr euch selber richtet, würdet ihr nicht gerichtet, steht also auch hier. Und ich darf wissen, wir sind nicht gesetzt zum Zorn, wenn wir jetzt anziehen. Den Panzer des Glaubens und der Liebe und den Helm der Hoffnung, der Erwartung droben. Das ist der Helm des Heils. Hier kommt das, was nach 1. Korinther 13 bleibt. Glaube, Liebe und Hoffnung wieder oder Erwartung. Diese drei Stücke bleiben. Und damit dürfen wir getrost sein. Wir werden nicht wie ein Dieb in der Nacht überrascht. Deswegen müssen wir auch die Zeitzeichen erkennen. Der Jesus hat ja den damaligen Theologen zum Vorwurf gemacht, ihr könnt vieles beurteilen, etwa die Wetterlage, aber ihr seid nicht in der Lage, die Zeichen der Zeit zu deuten. Das ist deswegen bei uns keine Spekulation. Wenn wir sehen, Israel ist ein gewisses Zeichen für die Endzeit, das habe ich heute Morgen dargestellt, der moralische Abfall oder so, wie es in 2. Timotheus 3 steht, ist schlimm. Es wird eine schlimme Zeit sein, sagt der Apostel Paulus. In 3x6 Eigenschaften wird beschrieben, wie der Mensch der Endzeit ist. Und das Hauptargument dort, ich will nur ein wesentliches nennen, ist Selbstliebe, also Egoismus. Und die Klammer für das Ganze, es sind Menschen, ja, die den Schein, und das ist nicht das göttliche Licht, den Schein der Frömmigkeit oder der Form haben. Diese Menschen kennen die Kraft nicht, die Kraft des Kreuzes, sie leugnen den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dann steht da, habt Gemeinschaft mit ihnen. Steht auch da, solche meide. Und im vorhergehenden Kapitel heißt es, in einem großen Haus sind viele Gefäße, irdene und solche zur Ehre Gottes. Wer aber sich reinigt von den anderen Gefäßen, weg von ihnen, der ist Gott wohlgefällig, sind auch Mahnungen. Also die Gemeinschaft mit allen Kindern Gottes sollen wir suchen, aber keine falsche Gemeinschaft, denn dann besteht die Gefahr der Verführung, dass wir das Ziel verfehlen. Paulus sagt, ja, ich jage ihm nach diesem herrlichen Ziel. Vergesse, was da hinten ist, um ihn zu erkennen, die Kraft der Auferstehung. Ja, das ist das Entscheidende in uns, Christus in uns. Und dann auch die Gemeinschaft seiner Leiden, das sind andere Leiden. Darum heißt es, ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Weil das die beiden Wege sind. Breiter Weg, schmaler Weg, der Weg des Todes, der Weg des Lebens, der Weg der Finsternis, der Weg des Lichts. Und wenn wir so dem Lichte offen sind, dürfen wir damit rechnen, dass der Herr uns vor den schlimmen Gerichten hier auf dieser Erde ihm entgegenrückt. Und dann werden wir dem Vater dargestellt, einmal ohne Flecken und Runzeln. Nicht? Wenn man älter wird, kriegt man schon manche Flecken und Runzeln. Da gibt es keine Generaloperation mehr. Und vor dem Bema Christo, dem Preisrichterstuhl, wird das offenbar, was wir hier auch mit der herrlichen Stellung gemacht haben. Haben wir Holz, Heu, Stoppeln zu Wege gebracht? Das sind ja natürliche Dinge, das kann man erreichen. Ich kann also was pflanzen, ich kann Gras sehen. Das liegt in unserer Macht, ist aber eigenes. Holz steht für Menschliches, Heu vergeht, Vergängliches, Stoppeln oder Stroh ohne Frucht. Und was bleibt? Gold, Silber, Edelstein, das wird in diesem Feuer, ja, da ist das aber auch ein Symbol, das wird dann offenbar werden, auch durch dieses Licht, das bleibt bestehen. Und Gold steht, so sehe ich das, für Treue und Glauben, Silber für Reinheit und Edelsteine für die Herrlichkeit. Das möchte Gott erreichen. Und darum, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir also hier so eine prophetische Woche haben, damit wir uns ermahnen, ermuntern. Ich denke, dass bei allem, was auch an Finstern aufgezeigt wird, aber ich versuchte Mut zu machen, nicht heute von der Herrlichkeit gesprochen haben. Es ist wichtig, dass wir die Dinge sehen, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern wenn ihr das seht, was dann? Dann lasst eure Köpfe hängen, ja? Nein. Dann erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Ja? Das ist schon ein Wort, was Jesus sagte. Und bei uns gilt, sinnet und trachtet nach dem, was droben ist. Da sind wir schon hinversetzt, wie ich es heute Morgen dargestellt habe. Was haben wir? Eine herrliche Perspektive. Und darum sollten wir die auch immer wieder bedenken, wahrnehmen und auch in der Praxis umsetzen. Der Herr segne uns. Amen. Ja, wir wollen noch danken. Treuer Gott und Vater, von Herzen Dank für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Danke, dass wir dein Wort immer wieder noch haben dürfen, das auch ein zweischneidiges Schwert ist. Wir wollen uns ihm stellen. Ich möchte mich selber erst prüfen, ob ich im Glauben stehe. Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde bereitest. Du bist der, der angefangen hat, das gute Werk, wirst es auch vollenden. Die Gewissheit dürfen wir haben. Du kommst mit deiner Gemeinde, der Vorgezogenen, bald zu deinem Ziel. Wir wollen aber auch bitten, Herr, für unser Volk erbarm du dich. Wir bringen ja auch Israel, auch dieses Volk wirst du einmal zurechtbringen, ja, die ganze Völkerwelt. Hab Dank, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Du wirst einmal sein, alles in allem. Und auch den letzten Feind, den Tod, beseitigen. Hab Dank für deine herrliche Siegesmacht und für das, was du auch uns an Überwinderleben schenkst. Gepriesen sei dein Name. Nun bitte ich auch für die Geschwister, segne sie hier, dass sie das, was sie hören, bewegen, in einem fein guten Herzen Frucht bringen und daheim auch bezeugen und ausleben. Durch das zuerst, was wir sind und dann auch durch Tun und Sagen. Ehre sei deinem Namen, du treuer Gott. Amen.